Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.
Ich mache hier ein Interview mit Whispers Records, das ist ein Plattenladen in Leipzig. Einer der ältesten, der älteste vielleicht sogar, ich weiß es nicht.
Inzwischen ja.
Und ja, vielleicht stellen sich meine Gesprächspartner, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor.
Ja, ich bin der Ralf, ich habe Whisper Records in Halle an der Saale 1990 gegründet und bin jetzt hier in Leipzig in der Feinkost gelandet.
Ich bin Marius, genau.
Ich wurde 1990 gegründet.
Ich wurde tatsächlich 1990 geboren, ja, das ist witzig, ich bin genauso alt wie der Laden und arbeite jetzt inzwischen das vierte Jahr hier, genau.
Fangen wir einfach mal, ich hab ein paar allgemeinere Fragen noch vorweg, auch wenn es irgendwie um den Record Store Day gehen soll. Und zwar, das haben wir ja gerade schon gehört, Whispers Records gibt es ja jetzt schon seit über 30 Jahren. Ja. Wie hält sich ein Plattenladen so lange?
Das ist eine gute Frage. Ich erzähle einfach, was mir in den Sinn kommt. Halt, ja. Also, wie man sich so lange hält, das kann ich mir natürlich in gewisser Weise auch selbst nicht erklären, aber eine These wäre, dass ich aus meiner Teenagerzeit einfach eine emotionale Bindung habe, dran habe an Musik generell und ich da immer wieder neue Felder auch erforschen kann und möchte und dass das sozusagen die Begeisterung aufrechterhält, die einen auch durch Täler hindurchträgt halt.
Man sagt ja, es gibt im Moment einen Vinylboom, den gibt es wohl auch statistisch. Bemerkt man das irgendwie als Inhaber eines Plattenladens?
Unbedingt. Also der Anteil, vor allen Dingen an Neuware, den wir verkaufen, ist enorm gestiegen. Und das Publikum hat sich in den letzten 2-3 Jahren deutlich verjüngt. Also sehr deutlich.
Also läuft der Laden quasi besser als in vergangenen Jahrzehnten? Kann man das so sagen?
Im Grunde genommen ja, aber ich darf nicht aus dem Auge verlieren, dass der Anteil Neuware eben gestiegen ist und dass da die Gewinnspanne durch den Druck von der Industrie also viel geringer ist als bei Secondhand, bei Used Stuff halt, ja.
Passend dazu, vielleicht kannst du mal irgendwie versuchen zu erklären, warum sind die Preise bei Neuware mittlerweile so unfassbar hoch und wie geht ihr damit um?
Da habe ich eigentlich nur eine schnöde Theorie, also sozusagen die Kapitalismustheorie, dass einfach dort, wo was boomt, einfach versucht wird, Profit zu schlagen, also auch übermäßigen Profit, also die Herstellungspreise und die Materialpreise für das Vinyl sind sicher gestiegen, aber die stehen kein Verhältnis zu den Einkaufspreisen, die wir inzwischen für Neuware haben. Zum Großteil, nicht jeder, es gibt löbliche Ausnahmen, die sind so hoch, dass das erklärt auch keine Inflationsrate, die auch schon relativ hoch ist in anderen Bereichen, aber da wird wirklich versucht, Geld zu schneiden. Auch zum Beispiel durch das Erscheinen von Neuerscheinungen in 4 oder 5 Farben und das soll dann rechtfertigen, dass da die Platte doppelt so viel kostet oder ja.
Und wie geht ihr mit den hohen Plattenpreisen um?
Ach, jetzt darf ich.
Naja,
also in der Regel müssen wir schon immer sehr viel gegenchecken auch. Das gab es früher meiner Meinung nach nicht, dass man auch so bei Mitbewerbern immer mal guckt, was die so für Preise verlangen. Und naja, wir versuchen ja schon wirklich so fair wie möglich zu sein und runden dann eben auch bei vielen Sachen ab. Und trotzdem sagen die Leute natürlich, es ist teuer bei uns und aber ein bisschen Gewinn brauchen wir natürlich auch, sehr logisch. Aber ich glaube, dadurch, dass wir vergleichen, kommen wir immer noch auf einen relativ humanen Preis, sage ich mal. Genau. Aber gerade bei der Secondhand-Ware, das ist eben unsere Stärke, würde ich sagen. Also, wo man auch den Vorteil hat, dass das geprüft ist, dass wir das alles gereinigt haben vorher. Und bei so einer eingeschweißten Platte, die hat ja auch gar nicht immer die beste Qualität. Ich habe mir jetzt selber erst einen Soundtrack gekauft. Der war eingeschweißt und mach den auf und es war halt von Dune. Mhm. Und die zweite Platte ist gewarpt. Ja. Und sowas zum Beispiel verhindert man ja mit so Secondhand-Sachen. Genau. Aber ich würde eben sagen, das Checken bei Mitbewerbern und eben im Preis auch flexibel sein, ja, das ist schon so das Ding, ja.
Du hast gerade gesagt, eure Stärke ist ein bisschen die Secondhand-Ware. würde der Laden auch ohne so die First-Hand-Ware laufen, wenn man das jetzt komplett rausrechnet, oder ist die trotzdem irgendwie essentiell fürs Geschäftsmodell?
Also ich glaube, es würde schon funktionieren, wenn es nur Second-Hand wäre, aber dadurch, dass Ralf und ich auch so, naja, Fanatiker ist schon noch nett gesagt, sind, wollen wir auch das Programm natürlich immer A, vollständig haben und zweitens auch neue Releases haben, also neue Releases. Und man kriegt natürlich andere Zielgruppen. Wenn man zum Beispiel Taylor Swift jetzt nicht führen würde, dann würde man auch gerade das junge Publikum nicht ziehen oder bekommen. Und ich glaube, dass die dann im Umkehrschritt auch die anderen Interpreten irgendwann für sich entdecken. Also so eine Win-Win-Situation. Aber alleine nur Secondhand würde gehen, aber schwierig.
Hm. Was kaufen die Leute denn eher oder wofür interessiert sich eure Kundschaft mehr so? Für Neuware, für eingeschweißte Platten oder habt ihr dann doch mehr Leute, die irgendwie Secondhand-Ware kaufen?
Das hält sich so im Grunde genommen die Waage. Ja, es gibt für die Neuware-Bereiche, dass man gerade Gedanken kommt zu der Neuware. Also wir sind sozusagen noch in der Tradition der Schallplattenläden der 70er und 80er Jahre. Und auch wenn an der Neuware nicht so viel Gewinn ist, ist es einfach gut, das da zu haben. Und auch für die jetzt pubertierenden und jungen Leute, und die in den 20ern sind, das Material da zu haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war nochmal deine Frage?
Die Frage war, ob mehr Neuware oder, ja, aber du hast es eigentlich schon beantwortet, das hält sich die Waage, ja, zwischen Neuware, ja. Ware und...
Also das ist jetzt nur so eine Überlegung nochmal zu der Frage, ob das auch ohne Neuware funktionieren würde. Also meine Erfahrung über die vielen Jahre ist, dass wenn ein Sektor wegfällt, zum Beispiel haben wir jetzt keine CDs mehr und wir haben trotzdem den gleichen Umsatz. Also ich glaube, es würde reiner Secondhand würde auch funktionieren, weil der Aufwand viel geringer ist und man nicht so viel Geld bewegen muss und trotzdem eine relativ hohe Gewinnspanne hat bei den gebrauchten Sachen, was so üblich ist, halt, wie ich das sozusagen in Anführungsstrichen vor 30 Jahren gelernt habe. Es wird auch ohne Neuware funktionieren, aber irgendwie fühle ich mich auch aufgerufen, so als mehr oder weniger als größter Independent-Laden von Leipzig, das einfach zu führen halt. Ja, das ist, wie gesagt, was ich eben schon sagte, dass in der Tradition des Plattenlands der 70er und 80er Jahre, der neue Titel ist da halt, ja. Den kann man physisch vor Ort kaufen und nicht bei den Großanbietern, so, die jeder kennt.
Ja, okay, am Samstag ist ja Record Store Day. Was bedeutet das für euch? Große Frage. Wir werden auch noch spezifischer, aber ich wollte erstmal so offen fragen.
Ja, um mit Herbert Grönemeyer zu sprechen, gemischte Gefühle, ja. Also das ist, meine Wahrnehmung ist, da erscheinen immer einige gute Titel und interessante Titel, aber ich weiß gar nicht, wie lange es einen Record Store Day gibt, vielleicht 10 Jahre. Aber ich merke auch von Anfang an, wie sich das steigert, auch da mit Einkaufspreisen und dementsprechend Verkaufspreisen, die exorbitant hoch sind. Da schlägt sozusagen nochmal der Turbo zu, Geld zu schneiden. Die Industrie brilliert dann mit limitierten Auflagen und dann erscheint die gleiche Platte. Gab es auch schon wenige Monate später in einer normalen Auflage und kostet dann die Hälfte. Da fühlen sich sicher die Menschen auch, die Kunden verarscht und wir genauso. Das ist die negative Seite vom Record Store Day. Und die positive ist, muss ich erstmal durchatmen, es ist immer noch wert daran teilzunehmen, weil einzelne Titel durchaus ihren Wert haben.
Aber weil du gefragt hast, was uns erwartet, also ich glaube, dass der Andrang generell nicht mehr so hoch ist. Also früher war das ja irgendwie so, dass dann schon morgens die Schlange steht und am besten in der Nacht zeltet, weil er unbedingt die Taylor Swift-Platte haben will oder irgendwas. Aber das ist inzwischen gar nicht mehr so. Viele Leute kriegen das gar nicht mehr mit. Und ich habe auch schon im Originalton von Kunden gehört, dass die Platten eh zu teuer sind. Also ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was da dran immer für uns hängt, ist halt viel Logistik. Also gerade mit den Kundenbestellungen, die wir spezifisch machen. Das ist halt relativ viel Aufwand und gut, lohnt sich am Ende, klar, ist ja auch schön. Aber ansonsten, ja, mich haben Freunde auch gefragt, na, wie ist denn das Record Store Day? Das ist doch wie so ein Feiertag für euch. Ich so, nee, das ist eigentlich ehrlich gesagt auch für uns ein ganz normaler Tag, eben als ob halt... Ja, wie jeder andere eigentlich auch, aber mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und ein bisschen höheren Preisen.
Also nur mit mehr Aufwand verbunden. Lohnt sich der Record Store Day dann trotzdem für euch? Also macht ihr da mehr Umsatz zum Beispiel als an anderen Tagen?
Ja, mehr Umsatz machen wir schon, ja. Aber es gibt ja nun inzwischen auch seit ein paar Jahren als zweites Ereignis im Jahr den Black Friday. Und da haben wir letztes Jahr eher ein paar tausend Euro Minus gemacht, weil eben so wenig Kundschaft gekommen ist. Weil es ja, hängt ja zusammen, der Record Store Day und der Black Friday, der ja im Herbst ist und Record Store Day jetzt im Frühjahr. Und okay, wir haben die Ware übrig gehabt, die keiner gekauft hat. Irgendwann kommt man wieder auf Null, aber im Grunde genommen ist es eher eine Promotion-Sache. Und ja, so wie mein Kollege das jetzt schon, wie der Marius das schon gesagt hat, das hat sich im Grunde genommen durch den Kommerz im Prinzip über die Jahre tatsächlich totgelaufen. Die ersten Jahre, im letzten Laden, haben wir teilweise zu fünf verkauft an dem Tag. Und also waren wir zu fünf da und haben eine Band spielen lassen. Und das ist nicht mehr so, also weil das einfach gar nicht mehr so die Resonanz auch unter den Menschen da ist, sozusagen.
Ja, tatsächlich. Ja. Die Frage war, ob sich das lohnt. Ne? Mhm. Also im Prinzip ja, wenn wir dann am Ende des Tages schauen, was wir eingenommen haben, was der Umsatz war, dann denkt man natürlich immer erst mal, wow, krass, das war ja unglaublich. Aber der Ralf sagt das dann immer wunderbar, der kann ja immer wunderbar so in die Realität zurückholen und sagt dann auch, ja, aber vergiss mal nicht, was wir halt investiert haben. Also am Ende, es ist ein gutes Gimmick, gerade für Kunden, für Stammkunden, die freuen sich dann. Also wir haben da schon welche, ich lese Rolling Stones, bring mal ausnahmsweise ein Release raus. Dann wissen wir eigentlich schon genau, wer das bei uns bestellt und das passiert auch immer. Also das ist so ein safes Ding und für die Leute ist es schön und dafür die machen wir das auch und ja, es ist halt einfach, ja, einfach eine Dienstleistung, eine zusätzliche, würde ich sagen, ja.
Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass der Record Store Day sich das irgendwie selber auf die Fahne schreibt, aber es gibt ja so die Vorstellung davon, dass der Record Store Day auch dazu da ist, um unabhängigen Plattenläden zu helfen in gewisser Weise oder ja, sie zu unterstützen. Das klingt jetzt gerade so, als wäre das eigentlich nicht so wirklich der Fall.
Ah, was kann ich dazu sagen? Also es ist so, dass im Prinzip, ich sage das nochmal explizit, die hohen Preise einfach auch einen Frust bei Menschen auslösen. Sagen, okay, eine Single, da machen sie die goldene, dann kostet die 30, 35 Euro, wo ein Lied drauf ist, so eine Maxi-Single aus den 80ern oder irgendein Live-Kram von irgendeiner Klassiker-Band, eine Live-Platte aus und dann kostet die 50, 70 Euro. Das ist einfach sehr, das ärgert die Kundschaft auch halt. Ja. Und das hat sich wirklich jedes Jahr fortgesetzt. Deswegen, die Idee ist ja gut, die kleinen Läden zu unterstützen, den Einzelhandel. Aber es hat sich wieder in eine Richtung entwickelt, die nicht förderlich ist sozusagen für die Independent-Läden.
Ja, wobei auf der anderen Seite fällt auch immer mal auf, dass wenn dann jemand kommt und seine Bestellung abholt zum Beispiel, dass die Leute dann natürlich, wenn sie einmal im Laden sind, trotzdem natürlich schauen, was sie sonst vielleicht noch finden, aber das ist so minimal. Also ich glaube, der Sinn ist, also die Absicht, die erkennt man, dass die Läden unterstützt werden sollen, aber ich glaube, dass man die Titel... Das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich nicht gut. Wenn man zum Beispiel The Cure nimmt, da kommt ja jedes Jahr jetzt so eine Picture-LP raus. Immer wieder diese Picture-LP. Und einen Monat später kommt das als reguläres Release raus. Halt nicht als Picture, was erstens dann besser klingt und zweitens, was sogar günstiger ist. Also warum sollte ich mir das als Picture-LP für 20 Euro mehr kaufen? Das ist einfach Quatsch. Genau wie mit der Pearl Jam jetzt, der neuen. Die kommt ja auch als farbiges Vinyl raus und ja, wozu, frage ich mich dann. Also ja, ist schön, Leute freuen sich an farbigen Vinyl, aber unsere Kundschaft legt zum Beispiel immer sehr viel Wert auf Qualität und Sound und die kaufen keine farbigen Platten. Das ist einfach so, ja.
Wenn es möglich ist.
Wenn es möglich ist, ja.
Könnt ihr was zum Record Store Day in Deutschland im Vergleich zu zum Beispiel Großbritannien oder den USA sagen? Also ist das vielleicht eher ein deutschlandspezifisches Problem, weil es gibt ja unterschiedliche Organisationsteams quasi für jede Region?
Ja, du sagst schon richtig, also Organisationsteam ist auch eine Mentalitätsfrage. Ich war ja viel Secondhand in USA, in Florida einkaufen und da gibt es einen Laden, der die haben Fotos gepostet von Record Store Day vor 6-8 Jahren, da, die hatten 200 Meter lange Schlangen am Morgen davor, also absolut, also das kenne ich gar nicht aus Deutschland so. Also wirklich um 3 Blocks rum sozusagen haben da die Leute gestanden, um ihre Sachen abzuholen. Ja, also das würde ich sagen, das ist wirklich auch hier ein deutschlandspezifisches Problem. Also das ist der einzige Vergleich, den ich definitiv weiß und das kann ich so sagen, dass das, also wenn bei uns mal viel los war, das war in der Zeit, wo bei uns das auch noch gut lief, aber es war kein Vergleich, bei uns war vielleicht eine 10 Meter lange Schlange vorm Laden und dort war wirklich also wie bei einem großen sportlichen Ereignis oder so ein riesen Hype da drum. Ich wollte noch was dazu sagen, zum Förderung von Independent-Läden. Wenn das wirklich die Absicht von den Record-Store-Leuten, Day-Leuten ist, und dann müsste das eigentlich für die kleinen Läden und deren Inhaber und Kunden so gewürdigt werden, dass die Platten eigentlich mal günstiger angeboten wären für die Leute, die nicht bei den Großkonzernen bestellen, dass da nicht eine Platte halt eben 70, sondern bloß 30 kostet, die eigentlich sozusagen 40 kosten würde, was zum Record Store Day erscheint. Das könnte man ja eben mal günstig anbieten halt, ja. Und nicht deutlich höher als die Industriepreise. Das wäre ja eine Förderung, dass die Leute in die kleinen Läden kommen und sagen, oh, stark, jetzt lange nicht veröffentlichte Single gibt es jetzt im Verkaufspreis wieder 99 oder so. Da würde die Industrie immer noch keinen Minus machen. Und das wäre eine echte Unterstützung und Werbung für die unabhängigen Läden. Und es geschieht aber nicht genau, aber in meisten Fällen das Gegenteil halt, ja, dass das als exklusives Luxusgut feilgeboten wird, wir dann feilbieten müssen.
Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob das da anders ist. Also in England weiß ich es nicht, aber ich verfolge ziemlich viele amerikanische Plattenläden und weiß, dass sie das sogar boykottieren, den Record Store Day. Da gibt es einen, na, ich muss jetzt hier keine Namen nennen, aber ein Plattenladen aus North Carolina zum Beispiel, der sagt, wir bestellen nichts vom Record Store Day, wir wollen da auch nicht dran teilnehmen. Und an dem Tag gibt es bei denen immer wirklich krasse Exclusives. Also so, ich sag zum Beispiel Led Zeppelin 2, die Rob-Ludwig-Pressung, sowas bringen die dann eben an Mann und für günstigere Preise. Und ich meine, das ist ja was, wo man dann Schweißhände kriegt und sagt, oh, na da lohnt es sich aber richtig in den Laden zu gehen. Und genau, gibt es immer dann Discount und hast nicht gesehen, also das ist zum Beispiel was, das ist ja dann wirklich ein Record Store Day und sagt, ja, da lohnt es sich wirklich in diesen Laden zu gehen. Genau.
Das wäre dann quasi ein alternatives Konzept zum Record Store Day.
Ja, so ist ja. Es, ja.
Aber das ist für euch nicht realisierbar quasi oder einfach nicht lukrativ. Das ist ein böses Wort jetzt, das wollte ich gar nicht so scharf formulieren.
Ja. da gibt es da, also durch das Gespräch jetzt, was wir jetzt führen, das ist eigentlich ein interessanter Gedankenanstoß, da werde ich mich nochmal informieren, ob sich das wirklich noch lohnt, da weiter dran teilzunehmen oder ob man wirklich nur noch auf die Stammkunden dann die Sachen, das gar nicht mehr an die große Glocke hängt, sondern nur für die unmittelbare Bestellung kein Risiko mehr eingeht und diese überteuerten Schallplatten sich dahin hier hinstellt.
Jedenfalls haben wir aber auch manche Titels einfach, das machen wir nicht mehr. Also keine Ahnung, das 100. Live-Album, das braucht man dann auch nicht mehr. Aber so eine richtige Alternative, dass man das auch so macht, haben wir nicht drüber nachgedacht, aber wir hatten auch schon die Überlegung, das komplett sein zu lassen. Also der Black Friday, jetzt mal nur als Gegenbeispiel, war so schlecht letztes Jahr, dass wir uns eigentlich gesagt haben, dass wir da nicht nochmal richtig bestellen. Also das lohnt sich nicht. Außer halt für die Leute, die was explizit wollen. Aber da haben wir wirklich...
Da haben wir echt ein paar Mille Minus gemacht, ja.
Das war wirklich schlecht, ja.
Alles klar.
Davon geht nicht die Welt unter. Wie gesagt, wir haben ja die Tonträger, aber am Ende sehe ich da keine Unterstützung für Independent-Läden. Das müsste ganz anders laufen.
Genau.
Okay. Ja, ich wäre eigentlich durch mit meinen Fragen. Wenn ihr noch irgendwas loszuwerden habt, ihr könnt auch gerne kurz überlegen.
Ja. Also ich finde generell, um das nochmal abzuschließen, ich finde das trotzdem ein gutes Konzept mit dem Record Store Day. Ich würde mir aber auf der anderen Seite wünschen, dass man auch mal irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber dass die Leute auch mal fragen, so was was wünschen sich die Leute denn als Platte zum Beispiel? Ja. Das Erste, was mir bei Record Store Day immer einfällt, wenn die neue Liste kommt, Ozzy Osbourne live at Budokan, das würde ich so gern haben.
Ja.
Oder Patti Smith zum Beispiel, Gung Ho auf Vinyl, das würde sich dermaßen gut verkaufen.
Ja.
Nur da ist halt die Frage, und ich glaube auch mit diesen Preisen, was man immer vergisst, wir stecken ja nun nicht dahinter, was für einen Aufwand die Leute betreiben, was es manchmal vielleicht auch kostet, so eine Lizenz zu bekommen, wo da die Rechte liegen und so, das wissen wir ja nun eigentlich auch nicht. Aber ich würde so ein Mitbestimmungsrecht mal ganz gut finden, dass man einfach zum Beispiel mal irgendwo abstimmen könnte, yo, das sind so Vorschläge, und dass man sich da vielleicht mal so ein bisschen eher nach richtet. Zum Beispiel Nico, fällt mir jetzt gerade ein, die Nico Live-Platte, da kommt jedes Mal eine neue Live-Platte von Nico. Die bestellen wir nur, weil es einer immer bestellt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist. Da könnte man doch in der Zeit einen ganz anderen Titel mal auf Vinyl auflegen. Also
der noch nie als Vinyl veröffentlicht wurde.
Ja, genau.
Vor allen Dingen aus den 90er und 0er Jahren gibt es ja viele Titel, die noch gar nicht...
Oder halt, wo es einfach keine Nachpressung gibt, Sachen, die einfach teuer sind. Oder ja, um einfach auch da vielleicht mal diese Mondpreise ein bisschen einzudämmen, dass man sagt, naja, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ach, da zum Beispiel Alice in Chains, das MTV Unplugged. Das könnte man doch nochmal auflegen oder so.
Ich schaue ja auch gerade auf Let It Be Naked von den Beatles. Da gab es ja auch noch eine Pressung, die jetzt für 150 Euro oder so unterwegs ist.
Ja, genau.
Auch das wäre ja was.
Ja. Na klar, auf jeden Fall. Also, aber da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das, auch von den, ja, vom Record Store Day selber. Ich meine, so richtig Feedback sollen wir eigentlich, glaube ich, nie geben.
Das Interesse, das Bewusstsein fehlt da scheinbar, also an einer bestimmten Stelle bei den Organisatoren von Record Store Day, die Bewusstsein, was wirklich vielleicht eine förderlich wäre, halt, ja, wie Marius jetzt schon sagte, Titel, die durch die geringe Auflage oder einmalige Auflage halt so enorm gestiegen sind und als Sammlerstücke gehandelt werden, obwohl es eigentlich auch bloß Musik ist, die man einfach mal gerne hören möchte, ja. Es wäre ja nicht jeder so was für ein Tresor da für die Show haben, sondern zum Hören, ja.
Naja, klar.
Das ist ja auch ein... Kulturgut, eine Schallplatte, was benutzt werden sollte.
Ja.
Genau.
Alles klar.
Alles klar.
Gut.
War so gut.
Dann danke ich euch.
Ja, kein Problem, ja. So ganz anregend gewesen.
Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.